Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie verspricht und sie fordert für alle und jeden, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit, ein Leben in Freiheit. 75 Jahre später leben Millionen Menschen in Unfreiheit. Sie werden Opfer von Massakern, sie sind auf der Flucht, sie leiden Hunger, werden als religiöse oder ethnische Minderheiten ausgebeutet. Sie fliehen vor Raketenbeschuss und Bombardierung, sie erdulden grundsätzliche Entrechtung. Soll man, weil sie weltweit an so vielen Orten missachtet werden, weniger an den Wert der allgemeinen Menschenrechte glauben? Arndt Pollmann ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Pollmann.
Guten Abend.
Ist der 75. Jahrestag der Verabschiedung der allgemeinen Menschenrechte trotz der aggressiven, nihilistischen, todbringenden Kämpfe, die in unserer Gegenwart passieren, ein Grund zu feiern?
Ja, die Euphorie scheint verflogen. Also wenn wir noch an das Jahr 1989 zurückdenken, an das Ende des Kalten Krieges, nicht, da wurde ein Siegeszug der Menschenrechte am Horizont heraufbeschworen. Das Zeitalter der Menschenrechte sei gekommen. Schien, als würde sich zukünftig kein Staat dieser Welt mehr trauen, zumindest in der Weltöffentlichkeit, sich ausdrücklich gegen die Menschenrechte zu positionieren. Was dann folgte, war eine lang anhaltende Serie großer Enttäuschungen, neue Kriege, Völkermord, Terrorismus. Denken Sie an den 11. September 2001 und den gewaltigen Umbruch, den das global bedeutet hat. Aber auch heutige neue Kriege, Gaza, Ukraine, Klimakrise. Also wie gesagt, die Euphorie scheint zunächst einmal verflogen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen und trotzdem oder gerade deshalb ist es wichtig, an das Erbe der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu erinnern.
Man kann die Umsetzung der Menschenrechte ganz allgemein oder auch laut ja wirklich kritisieren, die mangelhafte Umsetzung, aber einen Abgesang auf die Menschenrechte kann man sich nicht leisten, oder?
Nein, man kann es sich nicht leisten, schon deshalb, weil man sich fragen muss, wem man mit einem solchen Abgesang in die Karten spielt. Es ist zunächst einmal so, dass Kritik an den Menschenrechten seit jeher besonders laut wird von jenen, die sozusagen ein Interesse daran haben, ihre autoritäre Herrschaft weiterhin zu stabilisieren und den Menschenrechtsdiskurs klein zu halten oder zu unterdrücken. Und wenn man dann entsprechend heute Abgesänge auf die Menschenrechte anstimmt, dann ist das nicht unbedingt zugunsten jener, die auch heute und zwar überall auf der Welt und teilweise massiv unter Verletzungen ihrer Menschenrechte leiden.
Gerade in diesen Tagen nach dem furchtbaren Pogrom in Israel und den jetzt andauernden Bombardierungen in Gaza wird auch daran erinnert, dass letztes Jahr in der UNO 15 Resolutionen gegen Israel eingebracht wurden, mehr als gegen alle anderen Staaten dieser Welt. Solche Einseitigkeit im Urteil ist natürlich auch eklatant. Was sagt das aus über den Zustand der Vereinten Nationen?
Nichts Gutes jedenfalls. Also die Vereinten Nationen sind in einem sehr schlechten, katastrophalen Zustand. Sie sprachen es gerade an. Im letzten Jahr hat es mehr Resolutionen gegen Israel gegeben als gegen sämtliche anderen Staaten dieser Welt zusammen. Das zeigt, um es mal etwas sarkastisch auszudrücken, dass in den Vereinten Nationen inzwischen Verhältnisse herrschen, wie wir sie eigentlich nur von der FIFA kennen. Ja? Also ein Ausmaß an Rückgratlosigkeit in Reaktion offenbar auch auf den Druck arabischer Staaten. Das Problem ist nur, dass dieser desolate Zustand der Vereinten Nationen in einer gewissen Weise auf die Idee der Menschenrechte abfärbt und man jetzt angesichts der Erfolglosigkeit des internationalen Menschenrechtsschutzes, wenn man so will, mit dem Bade das Kind der Menschenrechte selbst auszuschütten gewillt ist.
Verbal verteidigen die westlichen Nationen selbstverständlich den Wert fundamentaler Schutzrechte. Dennoch unterstützen sie mit ihrer Politik immer wieder autoritäre Regime. Was braucht es, um die Kluft zwischen Anspruch und Realität zu schließen?
Sicherlich Ehrlichkeit, Nachdenken über das, was uns der Menschenrechtsschutz abverlangt, aber auch die Entschlusskraft dazu, dem Taten folgen zu lassen, auf jeweils nationaler Ebene, aber auch international. Und hier haben wir es tatsächlich mit einem großen Problem zu tun, was wahrlich keine Spezialität, wenn man so will, des Westens oder auch nur der Vereinigten Staaten ist, dass die Menschenrechte oft auch rhetorisch missbraucht werden, um letztlich getarnt, ganz eigene egoistische geopolitische Interessen durchzusetzen. Wir wissen, dass der Irakkrieg seinerzeit mit menschenrechtlichen Versprechen motiviert gewesen ist. Wir wissen aber auch, dass beispielsweise Wladimir Putin den Einmarsch in die Ukraine im letzten Jahr unter anderem mit dem Völkerrecht und damit begründet hat, dass es darum ginge, dort einen vermeintlichen Genozid an seinen russischen Landsleuten im Donbass zu verhindern. Diese, sagen wir mal, fast zynischen Versuche, die Menschenrechte vorzuschieben, sind, wenn man so will, Ausdruck fast paradoxerweise, aber auch des Erfolgs der Menschenrechte. Selbst autoritäre Machthaber oder sagen große Staatenlenker, die etwas im Schilde führen, kommen heute nicht umhin, sich bei der Rechtfertigung ihres Tuns auf das Völkerrecht und die Menschenrechte zu berufen.
Aus der nicht-westlichen Welt kommt die Kritik, der Kampf für Menschenrechte sei die Fortsetzung kolonialer Ausbeutung. Können Sie diese postkolonialistische Kritik nachvollziehen?
Also die Kritik gibt es in der Sache nach schon lange und heute bekommt sie gerne das Etikett postkolonial aufgeklebt. Und wenn man sich anschaut, was es mit dieser Kritik auf sich hat, zumindest mit Blick auf die Menschenrechte, dann muss man, glaube ich, bei aller Gefahr einer groben Vereinfachung hin unterscheiden, ich sag mal, zwischen zwei Arten postkolonialer Kritik, von der ich sagen würde, die eine ist sehr wichtig und sehr bedenkenswert und die andere eher problematisch. Da gibt es zum einen jene, die aus der sogenannten postkolonialen Perspektive den Menschenrechtsdiskurs auf blinde Flecken hinweisen in Bezug auf eine, sagen wir mal, spezifisch westliche Verstrickung in jenes Unrecht, das die Menschenrechte abzustellen gewillt sind. Man verkauft die Menschenrechte gerne als ein westliches Erbe und übersieht dabei nicht, dass die Menschenrechte auch hierzulande gegen den westlichen Breitengrad gegen zum Teil barbarisches Unrecht erkämpft werden mussten, das nicht von außen kommt. Zugleich weist die postkoloniale Kritik darauf hin, dass es keineswegs eine nur westliche Erfindung gewesen ist. Also der Menschenrechtsdiskurs. Natürlich gibt es wichtige, auch westliche Quellen, Dokumente, historische Erfahrungen, historische Ereignisse, die den Menschenrechtsdiskurs geprägt haben. Aber den gab es auch sozusagen in anderen Kulturen, vor dem Hintergrund aller anderer philosophischer Weltanschauungen und auch in anderen Regionen und Gegenden dieser Welt. Das ist, wenn man so will, die postkoloniale Kritik an den Menschenrechten, die ich sehr sinnvoll finde. Wenn es aber dazu übergeht, die Kritik so zu verschärfen, dass man tatsächlich die Menschenrechte als westlich framed, um sie gleich in Verbund mit dem Westen und insbesondere sozusagen in anti-amerikanischer Manier abzulehnen oder ad acta zu legen, dann wird es aus den Gründen, die wir zu Beginn auch schon erörtert haben, sehr problematisch.
Die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte vor 75 Jahren war der Anlass für ein Gespräch mit dem Philosophen Arndt Pollmann. Herr Pollmann, ich danke Ihnen und wünsche einen noch guten Abend.
Danke gleichfalls.